Ja, ihr Lieben, die jetzt zuhört, seid herzlich auch von mir gegrüßt. Manch einer hört mich jetzt im neuen Jahr vielleicht so das erste Mal. Und vor diesem Hintergrund möchte ich dir nochmal ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich wünsche dir Gottes Segen für dieses neue, dieses besondere Jahr, das nun schon einige Tage hat. Und ich wünsche dir für dieses Jahr eine besondere Offenbarung der Freiheit, die uns Jesus Christus gebracht hat, eine besondere Offenbarung der Freiheit der Kinder Gottes. Und ich komme darauf aus einem besonderen Grund. Ich glaube, dass Freiheit das besondere Thema dieses Jahres werden wird, zumindest der ersten Hälfte bis in den Herbst, weil wir noch manches an Unfreiheit erleben werden. Und jetzt gerade Menschen wie ich, die vielleicht jetzt auch nicht aus Ostdeutschland kommen, DDR erlebt haben oder so, erleben ein Maß an Unfreiheit, wie sie es nie gekannt haben. Und das wird auch noch ein Stück weit weitergeben, aber gehen. Aber es wird auch eine Zeit sein, wenn es wieder wirklich wärmer wird, dass wir Freiheit erleben, dass wir eine außerordentliche Freiheit erleben und es etwas geben wird, dass wir ganz neu erkennen auch, was Freiheit eigentlich wert ist. Es wird dann viele Überreaktionen geben in unserem Land, damit rechne ich. Aber gerade wer Jesus Christus seinen Herrn nennt, gerade wer glaubt, dass es Gott gibt, mit ihm in Verbindung steht, kann etwas davon lernen, was ist eigentlich diese Freiheit, die Gott uns gibt. Und dafür, das wünsche ich dir, und solche Erlebnisse können Menschen wirklich beitragen, dass wirklich Offenbarung geschieht und dass wir geistliche Wahrheiten tiefer ergreifen. Und dafür möchte ich am Anfang beten, auch für die Predigt. Himmlischer Gott, ich preise dich, dass du gut bist über allem, alles zum Besten dienen lassen kannst. Und ich lobe dich, dass auch wenn wir manche Drangsal erleben, du doch größer bist, uns hindurchzubringen. Du bist der Gott des Trostes, du bist voller Kraft, ich lobe dich. Und ich danke dir, Herr, wenn die Freiheit zurückkommen wird. Und ich bitte dich, Herr, dass wir sie dankbar und in Liebe aus deiner Hand nehmen. Dass wir nicht einfach nur fleischlich, was ich wie uns austoben oder so, sondern dass wir dir danken, dich preisen. Und ich bete, Herr, dass du Offenbarung in unser Herzen bringst. Offenbarung, Jesus, was du eigentlich für uns getan, wie du uns befreit hast. Dass wir nicht nur davon reden, Jesus hat uns von den Sünden frei gemacht, oh, wir Kinder Gottes sind so frei, sondern dass es Substanz hat. Dass es wirklich Substanz hat, dass wir es erkennen in unseren Herzen. Bitte lass uns das erleben über dieser Freiheit, die kommen wird und diese Freiheit, die du längst geschaffen hast, dass wir weiter hineinkommen. Bitte dich um deine Gnade dafür. Auch die Predigt, Herr, befehle ich dir jetzt an. Bitte dich um deine Gnade. Bitte fülle meinen Mund. Bitte, Heiliger Geist, predige du in jedes Herz, was jetzt hier mit dabei ist. Bitte, Jesus, sei du mitten unter uns. Amen. Ja, wir haben eine Jahreslosung, die es in sich hat. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzig sein. Wahrscheinlich hast du das schon mal gehört, dass wir als Christen barmherzig sein sollten, dass Gott es aufträgt. Vielleicht bist du auch noch gar kein Christ und hast gehört, ja, die Christen sollen barmherzig sein, sie sind es aber gar nicht immer. Wie ist denn das? Und in dieses Thema will ich mal eintauchen, weil es eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums ist. Und es ist auch ein Punkt, wer hier als Christ, sage ich mal, ein bisschen falsch abbiegt, das nicht wirklich verstanden hat, kann sich darum bringen, ein erfülltes, siegreiches Christsein wirklich zu leben. Große Worte, aber du wirst im Laufe der Predigt sehen, warum das wirklich so ist. Was ist denn eigentlich Barmherzigkeit? Wie kann man das mit anderen Worten sagen? Und ich möchte es mal so sagen, eine helfende Liebe. Eine helfende Liebe bei Fehlern, Schuld und Not. Da ist Not, da sind Fehler, da ist Schuld, aber die Liebe hört nicht auf, sondern sie hilft sogar. Ein Beispiel, es finden sich mehrere Beispiele in der Bibel. Eins greife ich jetzt mal raus, und das ist die Situation mit Genosse Petrus. Petrus taucht oft auf im Neuen Testament und ist so ein besonderer Jünger, in dem man sich durchaus auch mal wiederfinden kann. Und der Petrus ist jemand, so von der ersten Stunde von Jesu öffentlichem Wirken dabei, ein Fischer, der berufen wird und der gleich am Anfang eine, muss ich sagen, gewaltige Offenbarung von Jesus hat. Als Jesus ihn beruft, es gibt diesen sogenannten Fischzug des Petrus und im Mittag über dem tiefen Wasser, ein Riesenfang kommt rein. Dieser Fischer weiß, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich meine, es geht natürlich mit rechten Dingen zu, wenn Jesus als Chef das macht und so. Aber er weiß, hier geschieht Wunder. Er kniet vor Jesus nieder und sagt zu mir, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ganz am Anfang entdeckt Petrus schon ganz tief, dass er ein Sünder ist. Und dann geht er in eine gewaltige Schule und sieht Wunder wie kein anderer. Er kriegt diese Lehre von Jesus 3 Jahre lang, kam er, um ihn dann doch zu verraten, als Jesus gefangen wird. Angekündigt, Jesus hat es ihm gesagt, welch ein Versager. So leichte Worte hat Petrus für sich nicht gefunden. Es heißt in der Schrift, er weinte bitterlich, tief zerbrochen am Boden. Total versagt. Und dann kommt Jesus zu ihm. Jesus kommt zu ihm. Nicht Petrus sucht wieder mit Jesus anzufangen. Petrus kommt zu ihm als Auferstandener. Er kommt wieder an den See Genezareth, wo Petrus wieder am Fischen ist. Und er erlebt Jesu Barmherzigkeit. Kein Vorwurf, keine Anklage. Eine Liebe, die ihm sogar die Hand ausstreckt. Komm, wir bauen zusammen mein Reich. Weide meine Lämmer. Ich könnte darauf jetzt noch tiefer eingehen. Aber es geht mir um diese Herzenshaltung Jesu, wie er sie demonstriert. Petrus hat echt daneben gelangt. Welch ein Bestand, welch ein Zeugnis, welch eine Offenbarung hatte dieser Mann und trotzdem scheiterte. Genauso, wie ich das zum Beispiel auch aus meinem Leben kenne, wo ich manchmal denke, Mensch, Herr, was hast du mir nicht gezeigt, was hast du mir gegeben? Und trotzdem habe ich das nicht richtig gemacht, habe es wirklich daneben gemacht. Und Jesus ist barmherzig. Er sagt uns, seid barmherzig, aber er ist immer der Erste. Und das kann uns so viel Mut machen. Ich hoffe, dass du die Offenbarung und Kenntnis über dein Leben hast, wo du sehr wohl Fehler gemacht hast, sehr wohl schuldig geworden bist. Aber dann doch immer den Mut zu Jesus kann ich immer wieder kommen. Warum sage ich das so bestimmt mit den Fehlern der Schuld? Von wegen, ich kenne dich doch gar nicht oder ich kenne dein Leben doch gar nicht so genau. Weil es das normale Menschenleben ist. Das ist das normale Menschenleben, dass wir Fehler machen, dass wir Schuld auf uns laden, das meiste aber gar nicht wirklich richtig mitbekommen. Deswegen ist es ein Glück, wenn uns das bewusst ist. Weil wenn uns das nicht bewusst ist, kann uns auch nicht viel vergeben werden. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ein zweites herrliches Beispiel, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die meisten werden sie kennen aus dem Lukas-Evangelium. Der verlorene Sohn, auch so ein Megafrüchtchen. Ein Sohn aus gutem Hause, wohlhabend, einen guten Stand in der Familie beim Vater. Man hat Knechte, man ist jemand, aber es ist ihm alles zu wenig. Und obendrein sagt er nicht nur so, ich gehe meine eigenen Wege, mach's gut, sondern will auch noch das Erbe ausgezahlt bekommen, nochmal richtig absahnen und dann ist er weg. Eine tiefe Torheit, eine tiefe Beleidigung des Vaters und dann auf dem Weg in die Schande. Später wird in der Geschichte deutlich, dass er mit Prassen und mit Huren das Geld durchgebracht hat. Eine Schande für den Vater. Und er kommt wieder. Er kommt wieder nach Hause zum Vater, nachdem er alles verloren hat. Ein Niedriger, ein Stinkender, ein Schuldiger, Versager. Als der kommt er nach Hause. Und in dieser Geschichte, die von Gottes Vaterherz erzählt und Jesus dieses Bild gebraucht, läuft ihm dieser Vater sogar entgegen, auf dass dieser Sohn bloß nicht den Mut verliert und wieder wegläuft. Was hätte passieren können in der Begegnung? Der Vater will das nicht. Nein, ich will den haben. Ich liebe den. Ich höre nicht auf, ihn zu lieben. Ich lasse ihn nicht los. Helfende Liebe, die bei Not, bei Fehlern, Schuld nicht Halt macht. Die da ist, die weiterliebt. Und diese Liebe ist nicht einfach die Krone dessen, wenn wir über Liebe reden. Diese Liebe ist die DNA, wenn Liebe wirklich Liebe sein soll. Jesus spricht einmal von dem Doppelgebot der Liebe. Wir hatten es vorhin schon, dass man durchaus auch das Dreifachgebot nennen kann. Dieses Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und die Hörer, die Jesus in diesem Moment hat, fragen dann, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der barmherzige Samariter, jemand, der einem Juden hilft, der unter die Räuber gekommen ist. Und Juden und Samariter waren sich eigentlich Feind. Nicht, dass sie Krieg geführt hätten, aber sie waren voller Abneigung, voller Distanz, leider einer gewissen Verachtung füreinander. Das In der Geschichte im Alten Testament kann man die Gründe dafür nachlesen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber jemand, der echt nicht helfen müsste, während andere berufene Leute, ein Priester, ein Gelehrter, gehen vorbei, nicht helfen. Und Jesus gebraucht das als Beispiel. Warum hilft dieser Samariter diesem Juden, der da geschlagen am Wegesrand liegt? Einfach, weil er ein Mensch ist. Einfach, weil er ein Mensch ist. Es ist vollkommen egal, ob er ein Jude ist oder nicht, sondern einfach, weil er ein Mensch ist. Diese barmherzige Liebe guckt auf den anderen einfach, weil er ein Mensch ist. Nicht, was hat er getan, was hat er nicht getan, was hat er geleistet, wie sieht er aus, ist er dick, ist er dünn, ist er weiß, ist er schwarz oder was auch immer. Es ist einfach ein Mensch. Diese Liebe, die dem anderen Gebrochenen einfach hilft, weil es ein Mensch ist. Schuldig oder unschuldig, klug oder dumm, egal. Diese Liebe, die einfach die Hand ausstreckt und hilft, das ist Barmherzigkeit. Und diese Haltung, seine Hand einfach auszustrecken zu dem, der gebrochen ist, der verloren ist, der vielleicht auch schuldig ist, genau das ist diese Herzenshaltung Gottes, aus der das Evangelium geboren ist. Dass Gott seine Hand einfach ausstreckt, dass Gott barmherzig ist. Und das in einer großen Pracht und Herrlichkeit. Und das wäre jetzt schon eine richtig tolle Predigt, um das weiter auszuführen, wie gut Barmherzigkeit ist und dass Gott barmherzig ist. Und Halleluja, das müssen wir auch immer wieder hören. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen und den Mut haben, zu Gott immer wieder zu kommen. Bloß, es geht weiter. Und wir können daran so etwas von vorbeigehen und in ein hartes, ein fruchtloses und eigentlich nur trauriges Christsein kommen. Wenn wir das, nicht das Kleingedruckte, sondern das an vielen Stellen in der Bibel Geschriebene nicht beachten. Ich lese euch mal einen Text aus Jakobus 2 vor, die Verse 12 bis 13. Da heißt es, redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Hier kommt ein Zusammenhang hoch, der mehrfach in der Bibel immer wieder auftaucht. Dieses Gott schenkt uns seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, dieses Erbarmen. Aber er sagt, tue du das auch. Und das ist nicht auf eine Bitte von Gottes Seite, das ist ein absolut ernstzunehmendes Gebot. Auch in dem Lesungstext, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist dieser Zusammenhang schon aufgetaucht. Da heißt es nach dem Losungstext, seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist, ab Vers 37 in Lukas 6. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Es wird verbunden. Es wird verbunden. Und diese Verbindung ist so wichtig, dass uns die bewusst ist. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, ich nehme die Gnade Gottes, die Vergebung an, diese Barmherzigkeit, dass er mich liebt, trotz allem, dass er mir hilft. Und ich werde selber barmherzig, bin nicht bereit zu vergeben, bin nicht bereit, barmherzig zu sein. Gott formuliert es hier so deutlich in seinem Wort. Und das ist keine einzige Schriftstelle, die irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ich lese dir mal Römer 2, die Verse 1 bis 4 vor. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Klammer auf, umformuliert, weißt du nicht, dass es einfach nur Gottes Freundlichkeit und Hilfe ist, dass du nicht dieses und jenes und Böses tust? Dass es einfach nur Gottes Güte und Freundlichkeit ist, dass du das und das einsiehst, dich von dem und dem Bösen abwenden kannst. Denn du bist auch böse, aber ich bin Retter, spricht Gott zu dir. Wie tief ist das in deinem Herzen wirklich drin, barmherzig zu sein? Wie tief ist es wirklich drin? Dieser Vers aus Jakobus 2, wo es heißt, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat, der kann einen schon ganz schön erschüttern. Es gibt auch die Geschichte vom Schalksknecht aus Matthäus 18, ich werde da gleich nochmal draus kommen, wo genau dasselbe steht. Da wird einem gewaltig vergeben, aber er, wo er dann Kleines vergeben soll, dem vergeben wurde, das will er nicht. Und dann kommt der große Herr zurück. Ich habe dir ein Vermögen vergeben und du willst das Kleine nicht vergeben, dann büße du auch und trage deine Schuld doch ab. Und Matthäus 18, dieses Gleichnis, was Jesus dort nennt, endet mit den Worten, Vers 35, Matthäus 18, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Es ist ein so harter Zusammenhang. Vergebung ist keine Option. Barmherzigkeit ist keine Frage, sondern es ist ein unbedingter Weg, auf den wir kommen müssen. Und ich spreche hier als jemand, der hier durchaus selber einen harten Weg selber hinter sich hat. Ich bin in sehr unbarmherzigen Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe sehr viel Zerbruch in meiner Familie, gerade in meiner Vaterbeziehung, erlebt. Und es war so viel Herz, ich habe so viel Unbarmherzigkeit und Verurteilung erlebt und die ist über Verletzungen entsprechend auch in mich eingezogen. Und es war wirklich ein jahrelanger Kampf, diese Unbarmherzigkeit zu verlassen. Und jedes Mal, wenn ich dann im Abendmahl saß, musste ich kämpfen, dass ich das bekannt habe. Aber Jesus, durch dich ist mir vergeben und ich vergebe auch. Es war ein Ringen, aber es darf auch so sein. Manche Sachen sind anstrengend als Christ. Aber wenn es heißt, dass Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf sich nehmen und weiter sagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, kann mein Jünger nicht sein, dann wird hier etwas angesprochen, dass es manchmal eine Last sein kann, wenn wir mit uns selber kämpfen. Denn ein Kreuz auf sich zu nehmen und zu tragen, war kein Spaß. Das ist ein hartes Bild. Aber es ist ein guter Kampf und ich bin so froh, dass ich ihn gekämpft habe und heute muss ich ihn nicht mehr kämpfen und bin dankbar für die Barmherzigkeit, die in mich eingezogen ist und danke für das, was noch weiter einziehen möge und danke Gott dafür, dass ich natürlich ganz anders empfänglich bin für Gottes Barmherzigkeit. Und ich habe gelernt, dass Gott das wirklich ernst meint. Am Anfang meines Christseins gab es mal einen Moment, da war ich in einem Gottesdienst in einer anderen Gemeinde und vorne verhielt sich jemand ziemlich hart und ich wusste, dass es einer der Ältesten ist und ich fand es ziemlich hart, wie er dann mit jemandem da vorne umging und ich habe Gott gefragt, Herr, was sagst du dazu? Ich weiß nicht mehr genau, ob ich Gott gefragt habe, Herr, was sagst du dazu oder einfach nur fragend war, aber auf jeden Fall hat Gott zu mir gesprochen und Gott hat zu mir gesagt, ich habe ihn verworfen und es hat mich erschüttert, ich habe mich erschrocken. Was? Ich wusste, das ist ein Ältester der Gemeinde. Und Gott sagt, ich habe ihn verworfen. Und der zweite Schrecken war, dass ich dachte, boah, so weit weg von mir ist das Verhalten aber nicht, was ich da vorne gesehen habe. Und es war mir eine heilige Mahnung, das Thema Barmherzigkeit ernst zu nehmen. Was dieses Verworfen heißt, vielleicht hat er nochmal eine Chance gekriegt, ich weiß es nicht und so weiter, das ist nicht der Punkt, aber diese Ernsthaftigkeit Gottes. Und sie kommt ja auch aus diesen Schriftstellen raus, die ich gerade schon vorgelesen habe. Gott ist das Thema Barmherzigkeit so wichtig. So wichtig für dich, dass du Barmherzigkeit bekommst, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, in den Tod, durch die Folter, in den Tod, dass du Barmherzigkeit und Rettung erlangst. Und so wichtig, dass er möchte, nimm das ernst. Ich habe für dich dieses Vermögen gegeben. Gib mir deine Barmherzigkeit und sei ein vergebener Mensch. Warum ist das mit der Barmherzigkeit oder Unbarmherzigkeit eigentlich, warum ist es so vielleicht so schwer, auch barmherzig zu sein? Was ist die Tücke daran? Und ich will da mal ein bisschen hingucken. Wenn Unbarmherzigkeit stattfindet, fällt die ja nicht eigentlich vom Himmel. Wenn jemand kann so vor sich hin träumen, was bin ich für ein toller Hecht, was bin ich für eine feine Prinzessin und so und schwelgt so in Hochmut. Also das kann man so mit sich selber ganz viel ausmachen, dass man einfach so ein bisschen besoffen mit sich selbst wird, oh, was bin ich für toll und so jemand so sich in den Hochmut reinbringt oder so zum Beispiel. Oder jemand denkt so nach, die Situation ist unangenehm, jetzt muss ich mich mal irgendwie rauslügen oder so. Da gibt es so, da macht einer was viel mit sich selbst. Bei Unbarmherzigkeit ist es viel unmittelbarer, dass etwas Konkretes vor einem ist, eine Schuld, ein Fehler, der passiert, etwas, was mich verletzt, was mich vielleicht belastet. Vielleicht kommt jemand zu spät. Das ist mir mal passiert. Und ich meine, nein, das ist nicht mal. Also es ist mir mal passiert. Ich bin zu einer Verabredung in meiner Gemeinde in Sonthofen mal zu spät gekommen, zu jemandem, den ich sogar vorher mal besucht hatte. Wir hatten eine Top-Zeit. Und dann besuchte ich ihn, dann kam ich 10 Minuten zu spät. Ich hatte vorher ein anderes Gemeindemitglied getroffen und wir hatten uns so inspiriert und freudig, muss ich sagen, es war eine echt ganz tolle Begegnung, über Gemeindearbeit unterhalten, dass ich so ein bisschen die Uhr vergessen habe, dass ich zu diesem Termin zu spät kam. Das hat ihn aber so aufgeregt, dass ich so spät gekommen bin, dass er mich allen Ernstes rausgeschmissen hat, weil ich 10 Minuten zu spät gekommen bin, obwohl ich hätte jetzt 2 Stunden für einen Termin mit ihm Zeit gehabt. Boah, das war echt ein ziemliches Ding. Aber es führt ein bisschen dahin, wo kommt denn die Unbarmherzigkeit her, weil sie kann immer wieder so über dich kommen. Oh, was ist denn das jetzt? Der Schlüssel ist, es passiert etwas, wovor du etwas zahlen musst, was dich überrascht oder du nicht bereit bist. Jemand nimmt dir ein Stück Ehre, jemand nimmt dir ein Stück Zeit oder du hast irgendwo Kraft rein investiert und alles ist plötzlich umsonst, weil irgendwas schief geht. Du hast irgendwie eine Art von Schaden. Vielleicht auch schlicht, dass du deinen Willen nicht gekriegt hast oder irgendeine Sache, dass du beiseite stehen gelassen wirst, andere werden vorgezogen. Irgendwie bekommst du eine Art von Schaden. Und dann ist die Frage, was machst du damit? Und ein Grundverständnis des Evangeliums ist, ich habe so viel geschenkt bekommen, ich kann mir das erlauben, etwas wieder zu verschenken. Ich habe so viel geschenkt bekommen, ich könnte auch in anderen Worten sagen, für mich ist ein so großer Preis bezahlt worden und mir ist so viel geöffnet worden, ich bin bereit, dass ich mir etwas nehmen lasse, etwas verschließen lasse, was ich jetzt nicht oder jetzt noch nicht bekomme. Und ich bin dazu bereit. Das ist eine hilfreiche Entscheidung, dass nicht diese kleinen Firlefanz-Geschichten dein kostbares Herz in Undankbarkeit oder besser in Unbarmherzigkeit ziehen. Aber es ist ja auch nicht selbstverständlich. Warum soll mir der andere Kraft, Zeit und Dinge alles wegnehmen und so? Das ist ja plausibel, dass ich mich darüber aufrege. Erstmal so menschlich gedacht und wie es viele halten. Oder auch, dass man zum Beispiel pünktlich kommt, ist ja durchaus legitim, dass man pünktlich kommen soll. Man kann ja jetzt nicht sagen, ja, ich finde Pünktlichkeit ist gut, nö, ich finde Pünktlichkeit ist nicht so gut oder so. So eine Diskussion wird es ja nicht geben. Ich finde Wahrheit sagen ist gut, nö, Wahrheit sagen ist nicht gut. Es gibt viele Sachen, da gibt es gar keine Diskussion. Es ist klar, das ist schlecht, das ist nicht richtig. Sodass die Unbarmherzigkeit auch sehr leicht begründen kann. Das ist wirklich schiefgelaufen. Das war eine unpassende Anrede. Das war ein schlechtes Verhalten und so. Und dann kommt die Unbarmherzigkeit, nämlich mit einem Gewand, einem Schein der Gerechtigkeit daher. Und das ist die Tücke an der Sache. Es gibt wirklich einen Schaden, es hat einen Schein von Gerechtigkeit und deswegen sieht es erstmal gar nicht so wild aus. Ich kenne so viele Gemeindesituationen, wo es hart auf hart geht, wo sich krass verletzt wird und konkret gesagt Reich Gottes zerstört wird. Aber das muss doch mal gesagt werden, eigentlich ist es doch richtig und so geht es doch auch nicht. Und es ist so ein fataler Irrtum. Barmherzigkeit hat vor Gott keine Entschuldigung. Unbarmherzigkeit hat vor Gott keine Entschuldigung. Unbarmherzigkeit ist nicht einfach mal dran, alles hat seine Zeit. Das gilt für Unbarmherzigkeit nicht. Gucken wir uns Jesus Christus an. Immer wenn es wichtige Fragen gilt, ist immer gut auf ihn zu schauen, kann ich von ihm was ableiten? Hat Jesus über Fehlverhalten gesprochen? Hat Jesus über Sünde gesprochen? Hat Jesus Leute wirklich deutlich ermahnt? Auf jeden Fall. War Jesus ein unbarmherziger Mensch? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hast du es schon mal erlebt, dass jemand mit dir über Fehler spricht? Und trotzdem ist ein Boden von Liebe da? Hast du das schon mal erlebt? Weil manch einer hat es eben so fast noch nie erlebt und er kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, aber dann kann man ja nichts mehr sagen, wenn man jetzt so immer barmherzig ist. Man kann nicht immer nur barmherzig sein, jetzt muss man auch mal was sagen oder so. Das sind zwei Pole, die aufgerichtet werden, die es gar nicht geben muss. Das ist vollkommener Unsinn. Sondern auf einem Boden von Liebe kannst du Sachen sagen und vor allen Dingen auch so sagen, dass am Ende was rauskommt, was etwas anderes ist als Scherben, als Mauern bauen, als gegeneinander Krieg führen und Beziehungen kaputt machen. Unbarmherzigkeit kann sich also ziemlich tarnen. Es ist ja wirklich verkehrt, es ist wirklich entscheidend, das stimmt auch, ja. Aber im eigentlichen Sinn ist es einfach eine Selbstgerechtigkeit. Es ist einfach eine Selbstgerechtigkeit. Und das Schlimme ist, die Antwort Gottes an dieser Stelle ist nicht Tadel, das hast du aber falsch gemacht, sondern die Antwort Gottes ist, das Maß, mit dem du gemessen hast, mit dem wird dir auch zugemessen. Wenn du in Gericht gehst, dann kriegst du auch Gericht. Und das ist bedauerlicherweise nicht meine Meinung, weil die könnte man beiseite wischen, die ist nicht so entscheidend, sondern das ist leider genau unmittelbares Wort Gottes. Es ist in dem Lesungstext taucht es genau so auf. Ich habe hier schon geredet, richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet und so weiter. Vers 37, in Vers 38 steht es wortwörtlich im zweiten Teil des Verses. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Oder aus Jakobus 2 eben direkt die Stelle, dass wer unbarmherzig, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Das ist eine so bittere Antwort. Das ist eine so bittere Pille. Jeder weiß, er sollte nicht lügen. Jeder weiß, man sollte Ehre erweisen und solche Geschichten und so. Und wenn du das nicht tust, sind das Dinge von Sünde, die haben Schaden und so weiter. Aber beim Thema Vergebung, beim Thema Barmherzigkeit ist die Folge noch etwas schlimmer. Nämlich, dass du selber Gericht bekommst. Und ich glaube, jeder von uns durch menschliche Begegnung weiß, wie sich Gericht anfühlt. Wie fühlt es sich an, verurteilt zu werden? Wie fühlt es sich an, gerichtet zu werden? Verstoßen, verdammt zu werden? Und die eigentliche Tragik ist, das fühlt sich schon richtig, richtig fürchterlich an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du das erlebt hast und wie du zerbrochen bist, wie du geschlagen bist, wie du dich dreckig fühlst und wie du auch von anderen Menschen weg bist, was das mit dir macht. Aber das ist gar nicht das größte Problem. Es gibt noch ein deutlich, deutlich größeres Problem. Und das ist auch der Grund, warum Gott hier den Finger so drauf legt. Denn man kann sich ja wundern, warum ist Gott an dieser Stelle so streng? Warum ist das Wort Gottes hier so krass? Ich habe extra hier einige Bibelstellen genannt, dass es nicht so aussieht, als wenn irgendwo steht da was, sondern das zieht sich durch. Es zieht sich durch. Warum ist Gott an dieser Stelle so streng? Er ist deswegen so streng, weil diese Sünde das angreift, was Menschen rettet, nämlich den Glauben in Gottes Gnade. Das ist das Problem. Wenn du mit mir richtig Zoff hast und ich meinetwegen dich verurteile, richte und dich platt machen würde, wäre das Schlimmste, wenn du mir das richtig glaubst. Weil wenn du mir das richtig glaubst, zerstört gar den Glauben, den du in Gottes rettende Gnade hast. Und das ist das Problem. Wenn Barmherzigkeit läuft, passiert praktisch Anti-Evangelisation, Anti-Jesus-Verkündigung. Es wird das im Herzen eines Menschen zerstört, was glaubt, Gott ist mir gnädig. Gott liebt mich Sünder trotzdem. Gott vergibt mir, obwohl ich so viel Schuld habe. Genau dieser Glaube wird angegriffen. Deswegen ist es so gefährlich. Es zerstört die Basis mit Gott, den Glauben. Und das sollten wir unbedingt vermeiden. Und wenn du jemand bist, der Gott dienen möchte, sein Reich zu bauen, kann dir an dieser Stelle klar werden, du kannst manche Fehler machen. Aber du solltest einen heiligen Respekt haben, zu sagen, oh, bei Unbarmherzigkeit, da muss ich wirklich aufpassen. Weil wenn ich das nicht im Griff habe und jemand bin, der richtet, der verurteilt, dann reiße ich mehr ein, als dass ich aufbaue. Dann bin ich ein Zerstörer im Reich Gottes. Und das ist leider keine Theorie. Ich bin jetzt gute 20 Jahre in Gemeinde Christi bewusst unterwegs und habe das immer wieder erlebt. Und ich muss mich auch demütigen, am Anfang war ich auch so einer, der es dann einfach besser wusste. Ich kenne ja die Wahrheit. Ich weiß ja, was richtig ist. Und wenn wir nur alle die Wahrheit verstanden, wenn wir das nur alle richtig machen. Und ich habe auch Gemeinde zerstört und habe Menschen zerstört. Das ist meine eigene traurige Geschichte. Vielleicht auch ein Grund, warum Gott mich auch dann zum Beispiel bei diesem Zeugnis, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Verworfenen, so ernsthaft gemahnt hat. Es ist einfach ein super ernster Zusammenhang. Und wenn ich das als Christ nicht gecheckt habe, mache ich andere kaputt, bringe mich unter Gericht und muss mich nicht wundern, wenn mein Christsein einfach, ja, eigentlich fast nur auf dem Papier besteht. Und ich immer nur denke, auch die Heiden da draußen, die haben eigentlich ein schöneres Leben. Das sind harte Worte, aber sie sind auch so wichtig, weil es bringt uns gar nichts, wenn wir als Christen voller Lobpreis sind und über Jesus die tollsten Lieder singen und es mit der Gemeinde so gut meinen und da vielleicht auch viele Stunden geben. Das sind alles wichtige Dinge und ich liebe sie selber und unterstütze andere, das zu tun. Aber diesen Punkt Barmherzigkeit, den brauchen wir zutiefst in unseren Herzen. Für meinen Bruder, meine Schwester, dass ich ihm seinen Glauben in die Gnade Gottes nicht schwäche, sondern stärke. Deswegen sind wir zur Barmherzigkeit, zur Liebe, zur Gnade miteinander aufgerufen. In dem Moment werden wir zu Stärkern des Evangeliums, dass wir den Glauben in das Evangelium anderen stärken und nicht schwächen. Und wenn Leute dazukommen, die noch nicht glauben, ist es praktisch genau das Gleiche. Weil was sie ja gerade finden müssen, ist das, dass sie glauben, dass dieser Gott barmherzig und vergebend ist, was sie aus ihrem Umfeld, wo sie leben, in der Regel kaum kennen. Es ist für jeden ein ziemlicher Schritt, diese Gnade Gottes zu begreifen, diese Barmherzigkeit zu begreifen. Und wir als Christen sündigen am Evangelium, wenn wir Nicht-Christen Unbarmherzigkeit vormachen, weil wir ihnen ein Gegenzeugnis zum Evangelium geben, dass sie gerade nicht zum Glauben an die Gnade kommen. Und da müssen wir einen heiligen Ernst haben an dieser Stelle. Und letztendlich sind wir selber glücklich dran, denn dieses Gebot schützt ja auch uns. Wenn anderen gesagt ist, sie sollen mit uns barmherzig sein, wir fühlen uns doch selber gut und es ist doch selber wunderbar, wenn wir selbst Barmherzigkeit erleben. Ich verbinde diese Losung deswegen mit diesen Worten, dass sie uns nicht einfach nur schön und nett ist. Wir sind barmherzig, Gott ist barmherzig, genau so sollte die Welt sein. Sondern will an die eigentliche Krux ran, dass wir selbst, was bedeutet das wirklich umzusetzen und was bedeutet es nicht umzusetzen. Zum Schluss will ich nochmal einen Schritt dahin gehen zur praktischen Umsetzung des Barmherzigwerdens. Denn, ich habe es ja zum Anfang der Predigt gesagt, es entstehen ja wirklich Schäden von Verletzung, ein Zurücksetzen, Verlust von Zeit, Kraft und solche Geschichten. Es gibt ja wirklich Probleme. Es ist ja nicht so, dass alles glatt laufen würde. Und alles nur Ei-Tai-Tai, ist alles nicht so schlimm, ist auch keine Lösung. Wir müssen miteinander reden. Die Botschaft ist nicht, einen Maulkorb zu verteilen, sondern die Botschaft ist, schau, dass wir achten, dass wir auf einem Boden der Liebe die Probleme, die Schwierigkeiten, Verletzungen, Konflikte verhandeln. Deswegen, wenn du ins Gespräch gehen willst, in die Klärung zu Themen gehen wirst, das ist nicht immer möglich, aber wenn es dir irgendwie möglich ist, versuche erst in deinem Herzen über der Sache einen Frieden zu finden. Versuche erst in deinem Herzen zu vergeben, loszulassen, dass in deinem Herzen Liebe und Frieden wirklich spürbar werden. Eine Testfrage, die du hier stellen kannst, wenn du mit dem anderen über ein Thema X redest, ist es für dich in Ordnung? Hast du einen Frieden dabei, wenn nach dem Gespräch sich nichts verändert hat? Kannst du dir vorstellen, einen Frieden und weiter in der Liebe zu sein, wenn auch nach dem Gespräch sich nichts verändert hat? Wenn du das sagen kannst, heißt das, dass du in deinem Herzen losgelassen hast? Wenn du das sagen kannst, heißt das, dass du in deinem Herzen dich für Liebe entschieden hast, auch wenn der andere verkehrt ist und eben nichts leistet, nichts kommentiert? Anderen Worten, dass du dich für Barmherzigkeit entschieden hast. Und wenn du diese Ebene gewonnen hast, dann rede. Es führt jetzt zeitlich etwas zu weit, aber wenn du vielleicht genau an diesem Punkt bist, dass du merkst, Mensch, es muss was geklärt werden oder ich bin jemand, wenn es geklärt wird, wenn etwas geklärt wird, gibt es eben oft Scherben. Schau nochmal in Galater 6, die Verse 1 und 2. Da wird genau nochmal das beschrieben, eigentlich so, wenn jemand einen Fehltritt hat und so weiter, in einem Geist der Sanftmut sollte reinzugehen, damit wir nicht selbst verfehlt werden. Denn wenn wir Konflikte klären, um dann selber die nächsten Konflikte auszulösen. Wenn wir dem anderen auf Fehler aufmerksam machen, aber selber nur wieder dabei Fehler im Sinne von richten, verachten und was ich was von Härte begehen, dann werden die Fehler ja nur ersetzt oder beziehungsweise multipliziert, gesteigert. Das bringt ja keinen weiter. Also, ja, schau, über Dinge zu reden. Es ist genauso ein Gift, wenn nicht geredet wird. Mit Nichtreden kann man auch viel zerstören. Und es kann viel, ja, eben kaputt gehen. Ja, reden ist wichtig, aber nochmal zuerst in deinem Herzen. Zuerst Liebe und Friede in deinem Herzen und dann reden. Du kannst es dir auch so sagen, erst die Herzensebene, dann die Verhandlungsebene. Oft läuft es genau andersrum. Ich habe das richtig verhandelt, jetzt läuft das Ganze so, wie es mir gefällt und dann komme ich wieder in Frieden zurück. Da deine Kräfte aber begrenzt sind und da nicht mal Gott der Herr so arbeitet, dass er erst seinen Frieden hat, wenn alles gerade ist, sonst hätte er nämlich nie Frieden, ist das einfach ein Trugschluss. Du kannst nicht alles gerade und zufrieden machen und dann kriegst du deinen Frieden. Du musst deinen Frieden auf einem anderen Wege finden, sonst hast du keinen Frieden. Und wirst jemand sein, der eher Unfrieden erzeugt. Barmherzigkeit. Eine Herausforderung, ich kenne das selber, ich habe dir selber gerade erzählt, wie auch am Anfang meines Christseins ich selber so einen Kampf kämpfen musste und jedes Abendmahl für mich echt eine Herausforderung war, aber es lohnt sich. Und diese Barmherzigkeit gelebt, braucht die Welt von uns, dass sie sie sieht. Das ist eine wichtige Dimension von Licht, weil diese Liebe gibt es in der Welt so gut wie gar nicht. Da gibt es Leistung, Großsein und Verstecken, um nicht abgelehnt zu werden und Schlimmeres. Aber Jesus gibt uns eine andere Botschaft. Liebt eure Feinde. Vergebt, richtet nicht. Und so sind wir seine Nachfolger. Kann es ein Schlussgedanke, kann es vielleicht auch eine Vision sein? Das sind jetzt sehr anspruchsvolle Worte gewesen, aber kann es auch eine Vision sein, ein barmherziger Mensch zu werden? Stell dir vor, du bist bei diesem Gut, wo dieser Vater ist mit dem verlorenen Sohn. Stell dir vor, du bist auch ein Knecht, eine Magd, ein Mitarbeiter dort in diesem Betrieb. Wahrscheinlich ein großes landwirtschaftliches Gut. Und stell dir vor, du kriegst diesen Moment mit. Vielleicht bist du jemand, der Vaterliebe nie groß erlebt hat. Das gilt für die allermeisten unter uns leider. Du hast sehr wohl erlebt, nicht genug zu sein, verurteilt, abgelehnt zu werden. Und du kennst diesen Vater, diesen Gutsbesitzer. Und du weißt, es ist ein ehrbarer Mann. Du schaust zu ihm auf, eine Respektsperson für dich. Und du hast doch mitgekriegt, du kanntest den Sohn, bevor er weggegangen ist. Und du hast mitgekriegt, welche eine Schande und Versagen, Entehrung das gewesen ist. Und dann siehst du diesen Vater, der nicht verurteilt, der den Stinkenden umarmt, der liebt, der ihn wieder einsetzt, der feiert, ich habe ihn wieder. Und du siehst diese Liebe. Wie ist es für dich, dir vorzustellen, so ein Mensch zu werden? Ich möchte ein Mann, möchte eine Frau sein, die so liebt. Das möchte ich auch. Ja, es ist ein Gebot, aber könnte es auch eine Schönheit sein? Im Lobpreis, das zweite Lied war, ich habe noch nie solch eine Liebe gefunden. Noch nie. Wer könnte das eine Vision sein, die du vielleicht mitnimmst, auch mit dieser Losung? Ja, ich möchte ein barmherziger Mensch werden, weil es schön ist, weil es wundervoll ist. Nicht, damit Gott möglichst nicht sauer auf mich ist, sondern weil es schön ist. Und ich möchte in dieser Art und Weise anderen Menschen begegnen. Lasst uns eine Zeit der Stille haben. Wir werden im Hintergrund ein bisschen instrumentale Musik hören und ich werde diese Zeit der Stille dann mit einem Gebet abschließen. himmlischer Vater, Herr, ich danke dir für dein Wort. Und Herr, dein Wort ist manchmal herausfordernd, manchmal sogar erschütternd. Aber warum ist es das? Weil es nicht nur unser Begleiter ist. Herr, es ist dein Wort auch etwas, was uns formt, zum Teil auch beschneidet. Aber wofür? Für ein Leben, das sich wirklich lohnt. Für eine Gottesbeziehung, die wirklich lebendig ist und geistert. Herr, und dieses Gebot kann einen ganz schön konfrontieren. Und aus meiner eigenen Geschichte kenne ich diesen Kampf und dass es manchmal schwierig war. Aber warum hast du es getan, gesagt und auch mir gegeben, um den Weg zu deinem Herzen zu führen? Dass wir an deiner Barmherzigkeit, an deiner barmherzigen, herrlichen Liebe nicht vorbeigehen. Dass wir Christen sind, die sich über dich und das Leben mit dir freuen und die nicht arm und miesepetrig, letztendlich arm, nackt und bloß durch diese Welt gehen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, mein Gott, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst und dass wir begreifen, dass uns dein Gebot und Wort zu deinem Herzen führt und dass du uns zur Herrlichkeit formen möchtest, dass du uns Schönheit anbietest. Du bietest uns echte Schönheit an, geistliche Schönheit. Ich preise dich darüber. Bitte, Heiliger Geist, erfülle uns und lass dein Wort in uns Wurzeln schlagen. Lass dein Wort, das auch das Schwert des Geistes ist, uns in heiliger, liebevoller Weise beschneiden. Herr, ich bete, dass dein Wille in unserem Leben geschieht. Danke für deine Liebe, die uns formt und in Herrlichkeit führt. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.
Ja, Mike, ich danke dir für diese herausfordernde Predigt, die diese schöne, glatte Jahreslosung so ganz intensiv beleuchtet hat. Da ist jede Menge Futter drin zum Reflektieren, zum Bekennen, zum Bußetun und zum Einüben. Ich danke dir dafür und ich wünsche uns allen, dass das wirklich Frucht bringt und dass uns diese Predigt noch eine ganze Weile beschäftigt und dass wir wirklich Schritte gehen. Wir hören jetzt noch ein Lied, das die Barmherzigkeit Gottes beschreibt. Du bist barmherzig.